Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner.
In dieser Folge geht es um die Frage, welche innovativen Milieus in der deutschen Wirtschaft vorherrschen. Und darüber haben wir mit Armando Garcia Schmidt von der Bertelsmann Stiftung gesprochen. Er ist der Autor der Studie Innovative Milieus, die im Frühsommer 2023 erschienen ist. Zu Beginn des Gespräches gehen wir näher auf den Aufbau und die Methodik der Studie ein. Armando führt uns durch die unterschiedlichen Milieus, er erklärt die spezifischen Eigenschaften und ihre Größen. Im Mittelteil der Folge kommen wir auf die Veränderungen der Milieus zu sprechen, denn die Polykrise hat die Innovationsfähigkeit der deutschen Unternehmen stark beeinflusst. Die Studie zeigt, dass die innovationsstarken Milieus schrumpfen und die konservativen Innovatoren stark zugelegt haben. Die Konsequenzen daraus stellt Armando im letzten Teil der Folge vor. Hier kommen wir auch auf die Handlungsempfehlungen zu sprechen. Wer erfahren will, was Unternehmen milieuübergreifend, aber auch milieuspezifisch verändern sollten, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also mitten rein in Episode 98.
Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg, und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist
Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder mit dabei seid. Peter, und heute widmen wir uns einem Thema, das wir schon sehr, sehr, sehr lange auf unserer Watchlist haben. Denn heute sprechen wir über die Innovationsmilieus. Sicher kennt der ein oder andere unter euch die Milieustudien, vor allen Dingen aus dem sozioökonomischen Bereich. Vergleichend ist hier vielleicht zu nennen das Sinusmilieu. Früher gab es auch manchmal die Sigma-Milieus. Genau, und diesen genialen Ansatz hat die Bertelsmann Stiftung auf Unternehmen übertragen, und das, Peter, im Kontext der Innovation. Und das ist für uns ganz besonders interessant.
Ja, genau. Und die Studie, du gerade schon genannt hast, das ist die Studie Innovative Milieus 2023, eben tatsächlich von der Bertelsmann Stiftung. Und wir sind der Meinung, dass alle, die uns hier regelmäßig zuhören, auf jeden Fall diese Studie kennen müssen und sie unbedingt auch sich einmal selber anschauen sollten. Wir werden auch übrigens den Link zu der sehr ansehnlichen Online-Version der Studie auch in die Shownotes packen, dass ihr euch das auf jeden Fall auch selber nochmal anschauen könnt. Und wir haben uns natürlich es auch nicht uns nehmen lassen, den Autor der Studie hier einzuladen, um mit Ihnen einmal die wichtigsten Aspekte dieser Studie durchzugehen. Und was die Studie eben macht, ist, dass sie tatsächlich die Innovationslandschaften der deutschen Wirtschaft beleuchtet. Und das eben auch in so einem zeitlichen Vergleich, also von 2019 bis 2022, sodass man da auch sehr spannend auf Veränderungen schauen kann. Und was die Studie eben auch so relevant macht, und da wird uns Armando auch noch gleich mehr zu erzählen, ist, dass sie eben auf einem Panel basiert von über 1000 Unternehmen. Und das ist eben ein Panel vom Institut der Deutschen Wirtschaft, also wirklich sehr, sehr fundiert und sehr breit angelegt. Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr einmaliger Blick auf die Innovationslandschaft unserer Wirtschaft. Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Gast Armando Garcia Schmidt von eben der Bertelsmann Stiftung. Moin Armando, schön, dich bei uns im Podcast zu haben.
Hallo Peter, hallo Sebastian, schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Armando, lass uns am Anfang, bevor wir auf die Studie selbst zu sprechen kommen, einmal dich als Person kennenlernen. Was machst du, was ist deine Rolle in der Bertelsmann Stiftung?
Ja, ich arbeite jetzt aktuell hier in der Bertelsmann Stiftung als Projektleiter und Experte im Wirtschaftsprogramm. Das mache ich seit ungefähr 10 Jahren. Davor habe ich lange im Europaprogramm der Stiftung gearbeitet, denn die Bertelsmann Stiftung ist ja, wie ihr vielleicht wisst, wie vielleicht auch einige der Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, eine gemeinnützige Institution, die versucht, auf unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Feldern Impulse zu setzen. Wir machen das sehr stark in Kooperation mit Wissenschaft auch. Also wir versuchen immer, Evidenz in die Welt zu bringen, ne, und sachangemessene Lösungen für gesellschaftspolitische Herausforderungen ins Gespräch zu bringen. Und das machen wir in unterschiedlichen Feldern. Also wie gesagt, im Europaprogramm, da geht es um Themen wie Transparenz, Demokratie auf europäischer Ebene. Und bei uns im Wirtschaftsprogramm, da geht es sehr stark, da haben wir jetzt auch seit so 1,5 Jahren eine neue Projektgeneration, Da geht es sehr stark zum einen eben um das Thema Innovation, Innovationsfähigkeit, auch Gründung in Deutschland. Und auf der anderen Seite versuchen wir das aber auch sehr stark in Verbindung zu bringen mit der Frage nach der Nachhaltigkeitstransformation. Also wie bleiben wir letztlich wettbewerbsfähig, innovationsaktiv, aber wie gestalten wir dann gleichzeitig auch eben diese große Herausforderung Richtung Nachhaltigkeit?
Ja, das ist sehr gut, weil jetzt hast du auch gleich die Bertelsmann-Stiftung so ein Stück weit schon mit vorgestellt. Deshalb können wir jetzt auch direkt mal auf die Studie vielleicht tatsächlich zu sprechen kommen, die, wie gesagt, finde ich ungeheuer aufschlussreich ist und irgendwie auch so gefühlt genau zur rechten Zeit, finde ich, kommt. Und was ihr in der Studie gemacht habt, ist, dass ihr eben die deutschen Unternehmen in diese Innovationsmilieus geklustert habt und so eine Kartierung von verschiedenen Innovationsstrategien und Innovationserfolgen vorgenommen hat. Vielleicht kann man das auch kurz zusammenfassen. Und die erste Frage ist, um auch mal die Zuhörenden da so ein bisschen abzuholen und reinzuholen, dass sie erstmal verstehen halt, worum geht es eigentlich in dieser Studie und wie ist die aufgebaut, dass du vielleicht auch einmal kurz beschreibst, auf welcher Grundlage habt ihr diese Studie gemacht und wie seid ihr überhaupt grundsätzlich auch vorgegangen, so eine umfangreiche Studie zu bauen.
Also eingangs hast du, Peter, ja ganz kurz schon darauf hingewiesen, dass wir bei der Studie, die wir jetzt veröffentlicht haben, schon so einen Zeitbereich uns angucken können. Das kommt daher, dass wir die ursprüngliche, dass das jetzt schon die zweite ist, ne, die wir veröffentlichen. Die Ursprungsidee, die hatten wir so 2017, 2018. Ne, da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich mal ein Gefühl dafür bekommen, wie sieht es aus mit der Innovationsfähigkeit der gesamten deutschen Unternehmenslandschaft. Ne? Das ist natürlich ganz schön sozusagen eine große Frage. Ne? Und da haben wir geguckt, was passiert da wissenschaftlich gerade, wer forscht daran? Und da haben wir gesehen, Mensch, da wird schon viel dazu geforscht, aber vieles von dem, was da geforscht wird, ist, also das ist gut, ne? Da sind super Sachen drunter, aber vieles ist sehr detailliert, sehr komplex, geht an unterschiedlichen Stellen in die Tiefe. Das haben wir auf der einen Seite gesehen und auf der anderen Seite hatten wir den Eindruck, dass auch vieles da sich sehr stark festhält an, ich sag mal so guten, aber so sehr traditionellen Merkmalen der Unternehmen. Ne? Also da gibt's dann Studien über die branchenspezifisch sind, da gibt's Studien, die gucken sich die unterschiedlichen Größenordnungen von Unternehmen, ne? Also KMU versus Großunternehmen an oder gucken Altersklassen an oder gucken regional. Ne? Und wir hatten damals das Gefühl, Mensch, da muss es nochmal irgendwie einen anderen Zugang vielleicht dazu geben. Und da war uns tatsächlich, das hatte Sebastian, glaube ich, jetzt eingangs auch schon erwähnt, so, wir kannten diese Sinusmilieus, ne? Ich weiß nicht, ob manche das vielleicht kennen oder auch vor Augen haben. Das ist so der Versuch, die deutsche Gesellschaft so zu kartieren, ne? Also man muss sich das so vom Auge vorstellen. Jetzt haben wir im Podcast, können wir ja leider nicht sehen, ne? Aber man muss sich das vorstellen, dass da so eine zweidimensionale Abbildung ist, ne? Und auf der einen Achse, auf der Y-Achse wird irgendwie so die sozioökonomische Stratifizierung abgebildet, ne? Also oben sind die Leute mit gutem Einkommen, mit hoher Bildung, unten die mit weniger Einkommen, vielleicht weniger guter Bildung. Und auf der anderen Achse wird dann abgebildet, nachdem man mit Menschen gesprochen hat, ne? Also wirklich Interviews geführt hat, die ein Stück weit die kulturelle Orientierung. Und dann ergeben sich auf diesem zweidimensionalen Feld, ergeben sich so große Blasen oder Kartoffeln, ne? Da hat man dann irgendwie sehr konservative Milieu, ne, was irgendwie so mittleres Einkommen hat, High Performer und ich weiß nicht was, ne? Und wir fanden eigentlich, das ist spannend und haben uns damals gesagt, sowas müsste es doch eigentlich auch für die Unternehmenslandschaft geben und für dieses Innovationsthema. Und das haben wir dann tatsächlich entwickelt, nicht alleine, muss ich auch dazu sagen, also das haben wir tatsächlich dann damals schon 2018 mit dem IW, also dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln zusammen so das Konzept entwickelt und haben dann auch dem IW den Auftrag gegeben, eben Unternehmen zu befragen. Und rausgekommen ist dann etwas, was eben ähnlich aussieht wie diese, ne? Ich habe es gerade schon beschrieben, wie diese sogenannten Sinusmilieus. Bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, okay, wir befragen Unternehmen und wirklich repräsentativ, also mehr als 1000 Unternehmen in ganz Deutschland. Da kann man dann tatsächlich auch von Repräsentativität also sprechen. Also es ist im Grunde sozusagen dann ein Bild für die Lage der gesamten Unternehmenslandschaft in Deutschland. Und wir haben die auf der einen Seite eben auch da befragt. Es sind grundsätzlich zwei Dimensionen. Die eine Dimension bildet den innovativen Erfolg ab. Wir haben also wirklich die Unternehmen in beiden Befragungen gefragt, wie viel Innovation, was für Innovation, Produktinnovation, Prozessinnovation, Geschäftsmodellinnovation habt ihr in den zurückliegenden 2 Jahren gemacht, ne? Und dann kann man die Unternehmen schon mal einordnen auf dieser Achse und sagen, okay, es gibt Unternehmen, die haben einen höheren innovativen Output oder einen höheren Innovationserfolg als andere. Das haben wir dann sozusagen auf der Y-Achse abgebildet und auf der X-Achse haben wir dann abgebildet das Innovationsprofil. Ne? Und da wird es nochmal ein bisschen kompliziert. Das ist so ein bisschen wie bei den Sinusmilieus eben so diese kulturelle Orientierung. Wir haben gesagt, wir befragen die Unternehmen und stellen denen nochmal über 30 Fragen zu ihrer Innovationstätigkeit in unterschiedlichen Dimensionen. Also geht es um die Innovationsorganisation, die Innovationskultur, die Innovationskompetenz, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, aber auch um Dinge wie die Vernetzung, die Stellung im Wettbewerb und so weiter. Also wirklich über 30 Fragen haben wir denen gestellt und dann über so einen komplizierten wissenschaftlichen Prozess wurden dann die Antworten zusammengerechnet quasi, so dass wir dann so im Grunde 3 große unterschiedliche Profilorientierungen haben. Ne? Also es gibt so Unternehmen, die eben, wo wir sehen, die sind sehr, also die machen quasi gar nichts. Sie haben dann ein schwaches Innovationsprofil, ne? Bis hin zu den Unternehmen, die sehr stark im Feld sind, ne? Und wenn man dann dieses Innovationsprofil und den innovativen Erfolg miteinander verschneidet, ne, dann kommt man zu 7 Milieus. Das sind dann bei uns, ne, ich versuche es auch wieder so bildlich zu machen, auch wieder so Kartoffeln, ne? Wir nennen das bei uns so intern die Kartoffelgrafik, ne? Also 7 Milieus, die eben sich unterscheiden vom innovativen Erfolg, den sie zeitigen, aber auch von der Orientierung, also quasi vom Innovationsprofil her, ne, oder der großgedachten Innovationskultur, wenn ihr so wollt, ne. Das fängt dann an bei dem sehr kleinen Milieu, der Technologieführer, ne, das sind so 6% der Unternehmen, vorwiegend große Unternehmen, sehr innovativ, also vom Erfolg her gedacht, also sehr erfolgreich, aber sehr technologieorientiert. Ne? Daneben stehen die disruptiven Innovatoren, die auch sehr erfolgreich sind, vielleicht nicht ganz so wie die Technologieführer und auch weniger technologieorientiert, ne? Sondern mehr in die Richtung wirklich Disruptivität orientiert sind. Und wir werden sicher dann auch noch über einzelne Milieus sprechen, aber es geht dann so über die konservativen, die kooperativen Innovatoren bis hin dann zu Milieus, die eher so nachfolgen, ne? Und bis hin zu einem Milieu, was wir einfach genannt haben, Unternehmen ohne Innovationsfokus. Ne? Und das ist dann eine bunte Karte, von der wir, ne, das sagtest du, Peter, ja auch gerade schon jetzt quasi schon die zweite Fassung haben. Das ist das Spannende jetzt an der neuen Studie. Ne? Wir haben die Studie einmal 2019 zum ersten Mal veröffentlicht, auf der Grundlage einer Befragung von 2018. Jetzt haben wir die Unternehmen nochmal befragt und können jetzt auch sagen, wie sich das Feld verändert hat also in dieser Zeit, ne, in der ja auch Wichtiges passiert ist, ne, also das dazwischen lag jetzt Corona, ne, und da können wir jetzt Aussagen wirklich darüber treffen, wie sich die Unternehmenstätigkeit der deutschen Unternehmenslandschaft, die Innovationstätigkeit insgesamt verändert hat.
Also von uns gerne den Hinweis, geht unter in die Shownotes, dort findet ihr den Link zu der Zusammenfassung der Online-Studie. Dort könnt ihr wirklich sehr, sehr übersichtlich diese Kartoffelgrafik nochmal nachvollziehen. Könnt ihr parallel sicherlich beim Hören auf eurem Mobiltelefon oder Desktop-Device machen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr die gesamte Studie als Druckversion euch bestellt. Den Link packen wir euch ebenfalls runter in die Shownotes, dann habt ihr alles quasi nochmal in der detaillierten Form vor euch. Lass uns, bevor wir vielleicht auf die Verschiebungen eingehen, Armando, die sich von 19 bis 22 ergeben haben, nochmal dezidiert in einige Milieus reinschauen, um so ein Stück weit zu verstehen, wer verbirgt sich dahinter. Für uns ganz besonders interessant sind ja die Milieus, die tatsächlich führend in Innovationstätigkeiten sind, den strukturierten Prozess haben, und das sind die in der Kartoffelgrafik eher oben rechts liegen, die disruptiven Innovatoren. Kannst du uns mal so einen Einblick darin geben, welche Unternehmen das sind und was sie tatsächlich als disruptive Innovatoren charakterisiert?
Ja, also wir haben den Eindruck, dass, und haben das damals schon in der ersten Studie gesehen, dass es wirklich ein Feld gibt von Unternehmen, die man echt disruptive Innovatoren nennen kann. Ne? Und das ist auch gar nicht so klein, muss man sagen. Es ist zwar geschrumpft, sprechen wir ja gleich auch nochmal drüber, ne? Aber es sind heute jetzt in dieser aktuellen Studie noch immerhin so 12% der Unternehmen. Und wir haben da jetzt auch über die Zeit sehen wir, das ist schon ein Milieu, was, wenn wir von Branchen zum Beispiel sprechen, relativ dienstleistungsstark ist. Ne? Also 33% der Unternehmen, die in diesem Milieu sind, sind eigentlich so unternehmensnahe Dienstleister. Also es können Beratungsunternehmen sein, können aber auch andere Unternehmen sein. Daneben haben wir auch relativ stark dann Unternehmen aus der Medien- und IKT-Branche, die da drin sind. Also damit ist das eigentlich relativ stark, auch mit am stärksten sozusagen dienstleistungsorientierte Milieu. Im Schnitt sind das auch relativ große Unternehmen. Also zumindest mit Blick so auf die Beschäftigtenzahl, das erheben wir auch immer noch mal so diese Zahl. Ne? Also wie gesagt, ist ein Schnitt nur, aber es sind so um die 200 Beschäftigte, die diese disruptiven Innovatoren oder die Unternehmen in diesem Feld der disruptiven Innovatoren haben. Und es sind also Unternehmen, die, ich sag mal so, relativ alt sind, ne, im Sinne von 35 Jahre, ne, das ist so der Schnitt, ne, die Unternehmen alt sind, was aber nicht bedeutet, dass nicht in dem Milieu dann auch viel jüngere Unternehmen oder zum Teil auch ältere Unternehmen sind, ne, aber das sind so die grundsätzlichen Merkmale, die wir quasi so die äußeren Merkmale, die wir sehen. Und dann sehen wir natürlich, und deswegen haben wir sie auch als disruptive Innovatoren bezeichnet, dass eben auf der einen Seite ja eine sehr hohe grundsätzliche Innovationsorientierung da ist, also was wirklich die Kultur betrifft. Das Kultur sage ich jetzt hier auch sehr bewusst, weil gerade bei den innovativen Innovatoren ist uns aufgefallen, dass im Unterschied zu den meisten anderen Milieus wirklich ein Schwerpunkt auf der internen Vernetzung liegt, also die interne Vernetzung, das heißt also die Vernetzung zwischen Abteilungen, aber auch zwischen den ganz konkret den Menschen, die an Innovation arbeiten oder auch nicht unbedingt direkt an Innovation arbeiten in den Unternehmen, wird aber sehr hoch geschätzt in diesen Unternehmen der disruptiven Innovatoren. Also da wird wirklich versucht, quasi sozusagen, ne, also Innovation als Antrieb scheinbar in den Gencode sozusagen des Unternehmens hinein zu schreiben. Das ist also sehr entscheidend. Nach außen hin gilt das auch. Also die disruptiven Innovatoren sind auch ein Stück weit stärker als die anderen Milieus, stehen die in Verbindung, wenn es um Innovation geht, mit externen Partnern. Also es können Zulieferer und Kunden sein, können aber zum Beispiel auch, das ist uns da sehr stark aufgefallen, kann die Wissenschaft sein, können aber zum Beispiel auch Startups sein. Das ist also wirklich ein drastischer Unterschied zum Beispiel zu den weniger stark innovierenden Unternehmen. Also was natürlich die disruptiven Innovatoren grundsätzlich nochmal auszeichnet, ist, dass sie sich also auch in sehr starkem Maße selber als Technologieführer bezeichnen, auch sozusagen Innovation für ihre Marktposition als entscheidend ansehen. Das sind so die Grundcharakteristika der disruptiven Innovatoren, die wir sehen.
Und ihr habt ja im Grunde zwei Cluster von Unternehmen, die sich durch sehr großen Innovationserfolg auszeichnen. Du hast sie eben auch beide schon genannt. Also einmal das Cluster der Technologieführer, die 7% ausmachen in dem aktuellen Panel, und die eben genannten disruptiven Innovatoren, die ja 12% ausmachen. Kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass beide oder noch mehr die disruptiven Innovatoren auch mehr auf so Geschäftsmodellinnovationen setzen? Das heißt eben also nicht nur sozusagen deutsche Ingenieurskunst sozusagen zelebrieren und perfekte Technologien bauen, sondern eben auch auf Geschäftsmodellebene ganz bewusst innovativ unterwegs sind?
Also, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass das die disruptiven Innovatoren eigentlich so in allen Feldern, ne? Also wir haben vier tatsächlich beim Output vier Innovationskategorien abgefragt: Produktinnovation, Prozessinnovation, Marketinginnovation und Organisationsinnovation. Und in allen vier Feldern liegen die disruptiven Innovatoren jetzt im Vergleich zum Durchschnitt aller Unternehmen, ne, sehr weit vorne. Besonders weit tatsächlich bei den Organisationsinnovationen, da liegen sie sehr weit vorne und liegen tatsächlich, also du fragtest jetzt konkret im Vergleich auch zu den Technologieführern, ne, die ähnlich stark sind eigentlich, ne, aber da gibt es tatsächlich einen drastischen Unterschied. Also die disruptiven Innovatoren sind sehr stark bei den Organisationsinnovationen und den Produktinnovationen. Also da sagen wirklich 74% von allen disruptiven Innovatoren, da haben wir in den zurückliegenden Jahren haben wir erfolgreich Innovationen umgesetzt, ne? Also bei Produkt- und Organisationsinnovationen. Und bei den Technologieführern ist es tatsächlich eigentlich nur die Produktinnovation, ne? Also die so stark ist. Das zeigt auch so ein bisschen, warum wir da bei denen gesagt haben, Technologieführer, weil die sehr produktzentriert wirklich, ne, das sind auch, verrate ich jetzt schon, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, aber es sind natürlich auch sehr viel stärker wirklich Industrieunternehmen bei den Technologieführern, ne, und wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Organisationsinnovationen, da fallen die Technologieführer sogar ab, ne, also da sagen nur, also ist auch noch viel im Vergleich zum Durchschnitt, aber da sagen nur 66%, wir haben erfolgreiche Organisationsinnovationen durchgeführt, ne, wie gesagt, 74% bei den disruptiven Innovatoren.
Jetzt sind wir schon relativ tief in den Inhalten drinne. Welche Innovationsarten die Milieus auch ein Stück weit beherrschen oder weniger beherrschen? Was ich sehr gut an der Studie finde, und das ist diese zentrale Übersichtsgrafik, dass man sich als Unternehmen auch selbst darin sicherlich gut verorten kann, indem man sie einfach mal fragt, wozu würden wir oder ich als Unternehmen hier so zählen? Das Interessante ist jetzt aber, und das ist schon so ein Stück weit angeklungen, dass diese Kartoffeln größer oder kleiner geworden sind. Und was mich überrascht hat, tatsächlich in der neuen Studie, ist, dass die disruptiven Innovatoren, über die wir gerade schon gesprochen haben, die in der 19er-Variante 19% auch ausmachten, jetzt auf 12% zum Beispiel gesunken ist. Auch die kooperativen Innovatoren von 25% auf 15%. Das sind ja relativ große Veränderungen. Lass uns dazu mal kommen. Wie habt ihr diese Veränderung festgestellt und vor allen Dingen, wie erklärt ihr sie euch?
Das ist eine gute Frage und eigentlich die zentrale Frage jetzt an so eine Studie, ne, die einen Zeitverlauf beobachtet. Zentral für uns ist, also du bist jetzt schon sehr Sebastian, in die Kartoffeln sozusagen in die Einzelnen hineingegangen. Was für uns erstmal, das will ich nochmal vorausschicken, schon ein Hammer war, sage ich so, ist die grundsätzliche Verschiebung. Ne? Also wie gesagt, wir haben ja einmal 2018 quasi gemessen, wenn man so möchte, und dann 2022 nochmal gemessen. Und es gibt, also wenn man das große Bild sich anguckt, eine ganz grundsätzliche Verschiebung weg von Innovationstätigkeit, ne, oder Innovationsnähe eigentlich, ne. Das ist echt sehr, 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 also bedrückend, wenn man das so sagen möchte, ne. Also das hat uns auch irgendwie so vom Hocker gehauen, ne. Also um es da auch nochmal mit Zahlen zu sagen, ne. Also wir haben damals den Eindruck gehabt, dass also die Unternehmen, die nicht so innovationsaktiv sind, ne, also diese niedriger performenden Milieus, das waren 27% insgesamt. Und jetzt bei der neuen Studie waren das 18%. Ne? Und das ist schon ziemlich krass. Man, also und das sieht man nicht nur bei den Milieus selber, sondern wir haben ja wie gesagt auch ganz konkret einfach das kann man ja dann quasi fast auszählen, ne, gefragt, wie viel Innovation habt ihr denn gemacht im Berichtszeitraum? Und da sieht man das, also die bei der jetzigen Befragung, also bei der aktuellen Befragung echt 15% quasi weniger Innovationen angegeben werden als bei der Befragung von 2018. Ne? Und das hat uns schon grundsätzlich, wie gesagt, also so vom Hocker gehauen, ne? So dass wir gesagt haben, da muss irgendwas Grundsätzliches passiert sein auf der einen Seite. Ne? Also wir haben jetzt die Unternehmen nicht gefragt, warum. Weil das kann man uns vorwerfen. Ne? Wir wollten halt die Vergleichbarkeit. Deswegen haben wir wirklich sozusagen relativ stur einfach dieselben Fragen nochmal gestellt. Ne? Ein paar haben wir auch, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, neu gestellt, aber nicht sozusagen, weil wir da den Eindruck hatten, das überfordert die Unternehmen auch, ne? Wenn man nach dem Warum fragt, wir wollten erstmal sozusagen den Ist-Stand und die Veränderung messen sozusagen, ne? Und wie gesagt, dass das so extrem sein würde, hätten wir nicht erwartet. Unser Eindruck ist, dass und das betrifft jetzt die gesamte Landschaft, betrifft aber, glaube ich, vor allem auch die disruptiven Innovatoren vielfach durch diese Krisenbehaftetheit, also wir sprechen da ja erstmal jetzt nur von Corona, ne? Aber das waren ja schon Hammer Geschichten, also Corona plus dann auch noch das fiel ja auch schon in diese Zeit hinein, das Zusammenbrechen von Lieferketten und anderem, einfach auf der einen Seite eine sehr hohe Verunsicherung bei den Unternehmen entstanden ist, ne? Also wie stellen wir uns jetzt grundsätzlich auf, ne? Wie halten wir auch die Notwendigkeit, dann auf der anderen Seite überhaupt den Betrieb aufrechtzuerhalten, ne? Das war das, was ich sag mal sozusagen vor allem die Industriebetriebe, ne, das verarbeitende Gewerbe irgendwie beschäftigt hat. Deswegen sind die ein Stück weit, das sind dann die Technologieführer, die sind ja auch kleiner geworden, aber nicht ganz so viel kleiner. Die haben irgendwie ihre Produktinnovation zwar daran weitergearbeitet, aber die haben trotzdem sozusagen nicht großartig stärker darin investiert, ne, oder sind noch innovativer geworden, sondern sind irgendwie so auf diesem Niveau verharrt. Und bei denen, die vorher, ne, und jetzt disruptive Innovatoren, das ist so unser, ich sag mal, Interpretationsangebot, ne, mehr bringe ich jetzt leider auch nicht mit, aber da ist unser Eindruck, dass die vorher, ne, wie gesagt, sehr dienstleistungsorientiert, vor allem unternehmensnahe Dienstleistung, dass die sozusagen sehr stark an Disruptivität orientiert waren, weil sie selber wussten, wir sind der Treiber für Veränderung, für Wandel. Jetzt kam aber auf einmal ein Wandel, der ihnen, also der gesamten Wirtschaft ja von außen quasi aufgezwungen war, ne, also dieser Fullstop sozusagen. Und da ist sozusagen so diese Grundhaltung, ne, wir wollen disruptiv sein, erstmal sozusagen auch vielleicht sogar noch einem stärkeren Schock ausgesetzt gewesen als in diesen eher vorsichtig innovierenden Szenen oder Milieus, ne? Sodass da wirklich viele gesagt haben, okay, wir müssen nochmal unsere grundsätzliche Innovationsorientierung, unser Innovationsprofil hinterfragen und vielleicht jetzt eher weggehen von dieser Grundorientierung. Wir suchen, sind diejenigen, die immer nach Disruptivität suchen und sozusagen die knallharte, ne, und sprunghafte Veränderung haben wollen, sondern wir gehen jetzt eher schalten einen Gang zurück, bleiben innovativ, ne, aber wechseln jetzt, ne, also das macht ja keiner bewusst so jetzt von den Milieus her gedacht, ne, aber wechseln ein Stück weit zum Beispiel von dem Milieu der disruptiven Innovatoren eher in Richtung so eines kooperativen Innovators, ne, der also weniger sagt, wir alleine versuchen jetzt sozusagen aus uns selbst heraus irgendwie so eine disruptive Innovation in den Markt zu bringen und da unsere Marktposition neu damit zu bestimmen, sondern gehen Richtung kooperative Innovation, ne, wo wir eben zum Beispiel dann nochmal mit unseren Kunden schauen, was sind deren konkrete Bedürfnisse aktuell und wie können wir da irgendwie eher sozusagen schrittweise in eine Innovation gemeinsam mit denen kommen.
Und du hast eben gerade angesprochen, schon auch diesen Wechsel, in Anführungszeichen, ne, von Unternehmen, von einem Innovationsmilieu in ein anderes. Jetzt fällt zum Beispiel auf eurer grafischen Darstellung, dass das Milieu, was so in der Mitte zentral ist, was quasi durchschnittlichen Innovationserfolg hat und durchschnittlich viel Innovationsaufwand betreibt, das sind die sogenannten konservativen Innovatoren. Das ist im Grunde der Cluster, der am größten gewachsen ist, ne? Also von 4% auf 12%, also hat sich verdreifacht. Ist das so ein Stück weit so ein Auffangbecken dann sozusagen, Anführungszeichen, für die Unternehmen, die dann eben so ein bisschen zurückgefahren haben, oder kam das Wachstum eher von unten?
Stimmt. Nee, nee. Also das auf jeden Fall, also von unten kam das Wachstum nicht. Eher im Gegenteil, weil ja die unteren Milieus auch gewachsen sind, ne? Also mit am stärksten sind ja dann die sogenannten zufälligen Innovatoren, ne, und die passiven Umsetzer gewachsen. Aber du hast ganz recht. Also die das stimmt. Also die konservativen Innovatoren sind sicher so ein Auffangbecken für disruptive Innovatoren und kooperative Innovatoren, die gesagt haben, okay, ne, wir schalten jetzt wirklich einen Schritt zurück. Ganz bestimmt.
Also ja, also ich muss auch sagen, also so ein bisschen, du hast ja gesagt, man kann es ein Stück weit als bedrückend interpretieren. So ein bisschen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, weil das also möglicherweise ja auch eine Entwicklung ist. Also eure Studie geht ja bis 2022. Jetzt sind wir ja im Krisenjahr 2023, wenn man so will, wo man sich vorstellen kann, und das sehen wir ja auch am Markt, das Unternehmen auch aktuell eher weiterhin sich auf die sogenannten Mission Criticals fokussieren, oder Innovationen auch so im Horizont 1 maximal betreiben, also sehr inkrementell vorgehen. Das habt ihr auch in eurer Studie auch aufgezeigt, indem ihr auch sagt, dass Unternehmen teilweise auch zu kundennah innovieren und dadurch eben zu nah irgendwo am Status quo halt verhaftet sind. So, ne? Und das spiegelt sich darin ja auch so ein Stück weit wieder, ne?
Ganz genau. Den Eindruck haben wir auch. Das ist auch tatsächlich eine Veränderung. Also was du gerade sagtest, diese starke Kundenorientierung ist tatsächlich etwas, was neu ist. Das war 2018 noch nicht so stark. Und also wir können es wirklich auch nur zurückführen auf Corona letztlich, ne? Und diese grundsätzliche Verunsicherung, ne? Also wir schalten wirklich diesen Schritt zurück. Wir denken gar nicht mehr so weit, ne, in die Zukunft, sondern, ne, Innovationshorizont wird zurückgefahren, eher inkrementell, ne, vielleicht auch eine stärkere Orientierung hin zu so etwas wie Prozess oder Marketing-Innovation, also weg aus den eigentlich marktentscheidenden Innovationen, ne, wie Organisations- oder Produktinnovation, weil, ne, man sozusagen gesagt hat, okay, jetzt ist irgendwie Konsolidierung, ne, das Zeichen der Zeit sozusagen, ne. Und du hast natürlich recht, es ist ein Bild erstmal, was wir jetzt eben 22, wir haben es jetzt veröffentlicht, aber 22 war die Befragung, das war sozusagen nach Corona, kann man sagen, ne, was jetzt die aktuelle sozusagen Verunsicherung nochmal durch Krisenbehaftetheit mit sich bringt, das können wir nicht 100% damit abbilden, ne, aber die, ich weiß nicht, wie ihr es wahrnehmt in euren Kundengesprächen und Beziehungen, aber die Vermutung ist natürlich, dass es nicht besser geworden ist aktuell.
Und es gibt eine zweite ganz zentrale Grafik in eurer Studie, wie ich finde, und das ist die zeigt, wie der Innovationserfolg zwischen ausgewählten Milieus sich in der Nettoumsatzrendite auswirkt. So, und da habt ihr auch so einen Vergleich von 2019 zu 2022. Und dann kann man erst mal sehen, dass im Durchschnitt die Unternehmen eine geringere Umsatzrendite erwirtschaftet haben in 2022 im Vergleich zu 2019, wenn man über alle 1000 Unternehmen aus dem Panel hinweg schaut. So, ne? Das ist nun auch jetzt vielleicht nicht weiter verwunderlich. Was aber ja extrem interessant ist, ist, dass man eben auch sehen kann in eurem Vergleich, dass die Innovationsführer, also das sind dann diese Milieus der Technologieführer und der disruptiven Innovatoren, dass die schon damals überperformt haben, also überdurchschnittlich erfolgreich waren und das auch weiterhin geblieben sind, also sogar auch noch gewachsen sind im Vergleich zu den anderen Unternehmen, die ja eher sogar geschrumpft sind, was Nettoumsatzrendite ansieht. Also man sieht also, dass man nachweisen kann, dass Innovation sich durchaus auch wirtschaftlich auszahlt und sich lohnt. Und auf der anderen Seite hat man aber das Bild, dass gleichwohl Unternehmen aber Innovationsaktivitäten ja zurückfahren, auch in diesen Krisensituationen. Und das ist ja irgendwo ein paradoxes Ergebnis, wenn man so will, oder?
Total. Also du hast recht, ne? Also man sieht es bei der Nettoumsatzrendite extrem stark. Man sieht es aber auch, ein zweiter Indikator, den wir ja in den Blick genommen haben in der Studie, ist auch das Beschäftigtenwachstum, ne? Also bei beiden sieht man ja, sagtest du auch, Peter, auch einen Corona-Effekt, ne? Also die auch die starken Unternehmen sind dann nicht mehr ganz so stark gewachsen, Nettoumsatzrendite und auch Beschäftigtenwachstum nicht mehr so stark wie in der Zeit vor Corona. Aber sie sind auf jeden Fall stärker als die weniger innovativen Milieus, ne? Und zeigt unsere Studie total, es gibt einen extrem starken Zusammenhang zwischen Innovationsstärke und eben ja diesen dann diesem Outcome, ne, also der wirtschaftlichen Stärke des Unternehmens und auch sowas wie Beschäftigten, also so eine Größe wie dem Beschäftigtenwachstum, ne, also es ist auch sozial, wenn man so möchte, gut, ne, wenn wir möglichst viele innovative Unternehmen haben, ne, weil die eben auch tatsächlich Beschäftigungswachstum und ja, wie unsere Studie zeigt, sogar in Krisenzeiten, ne, also Beschäftigungswachstum haben, ne, und volkswirtschaftlich dann eben einen entsprechend positiven Impact haben. Und paradox, ja, ne, also wir waren auch, wie gesagt, erstaunt. Ich habe ja eben auch gesagt, dass es uns so vom Stuhl gerissen hat, ne, weil wir natürlich auch sagen, also so eine Volkswirtschaft wie die Deutsche, wir kommen ja eher so von so einer volkswirtschaftlichen Betrachtungsebene her, ne? Und wir sagen ja, so eine Volkswirtschaft braucht eben innovative Unternehmen, und dann ist es natürlich ein Schlag ins Kontor, wenn man sieht, dass innerhalb so kurzer Zeit, ne, wir sprechen ja nur von 3 Jahren eigentlich, ne? Also scheinbar so eine große Zahl von Unternehmen sich aus dem Innovationsgeschehen scheinbar verabschiedet hat oder zumindest einen Gang zurückgeschaltet hat, ne, also nicht ganz rausgegangen ist aus dem Innovationsgeschehen, aber so einen Gang zurückgeschaltet hat. Und es ist doof, ja, es ist also doppelt schlecht, also für die Volkswirtschaft, ne, weil wir diese Unternehmen brauchen, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, auch wenn jetzt wir von diesen großen Aufgaben wie Nachhaltigkeitstransformation sprechen. Und es ist natürlich, ja, Peter, du hast ganz recht, auch paradox und irgendwie widersinnig, wenn man sieht, dass eigentlich der konkrete Unternehmenserfolg auch so eng mit der Innovationsstärke des Unternehmens zusammenhängt, ne? Man kann natürlich jetzt sagen, okay, vielleicht ist es ein tatsächlich auch ein spezifischer Effekt von so einem externen Schock wie der Corona-Krise, ne, dass man sagt, okay, vielleicht sind es 2 Momentaufnahmen, ne, wo man auch sagen kann, vielleicht sind eben einige, haben wir ja gerade drüber gesprochen, einige der disruptiven Innovatoren in dieses Feld der konservativen Innovatoren gerutscht als Reaktion auf diese unmittelbare Krise, und jetzt nach dieser Krise kommen sie wieder raus, ne, weil sie merken, okay, behagt uns nicht und bildet sich jetzt auch nicht in unserem wirtschaftlichen Erfolg ab, ne, dass das eine gute Entscheidung war, ne, also wir wollen jetzt wieder neu stärker und stärker disruptiv aktiv sein. Also es kann sein, dass es sich auch perspektivisch wieder verändert. Aber ja, auf der anderen Seite steht auch die, ja, vielleicht, also die Vermutung, ne, dass es vielleicht auch so eine tiefergehende Verunsicherung einfach da ist, ne, in den Unternehmen, die dann sagen, okay, lass mal lieber eine sichere Kugel schieben in der Krise in die aufs falsche Pferd zu setzen, ne, und falsch zu investieren vielleicht.
Aber daran, und wenn man das vielleicht einen kurzen Moment weiterdenkt, ergibt sich ja genau das Gegenteilige. Das heißt, die Unternehmen, die Innovation sehr hoch gehangen haben, sind in der Krise unter dem exogenen Schock noch stärker geworden. Was ja an sich auch schon eine Paradoxie ist, ne? Hartmut Rosa bezeichnet das als Gesetz der dynamischen Stabilisierung. Das heißt, ich muss in den Wandel, in das Unbekannte gehen, um Sicherheit, um Stabilität herzustellen. Intuitiv wäre doch genau das Gegenteil das Richtige. Ich muss mich auf diesen sicheren Posten zurückziehen, um Sicherheit zu machen. Aber das ist ja der Weg, ich übertreibe jetzt ein bisschen, in den Abgrund. Wenn wir die Innovationsleistung herunterfahren, heißt das, die Unsicherheit, das Risiko wird noch größer. Also der Weg wäre, mutig voranzuschreiten, Sicherheit durch Neues, durch Wagnis, durch Pioniergeist herzustellen. Und das ist für mich auch eine große Erkenntnis, die in dieser Studie steckt, dass man eigentlich das kontrainduktive Verhalten hier eigentlich wahrnehmen muss und im Prinzip in diese Unsicherheit gehen muss.
Also total, ich würde dir, Sebastian, total zustimmen. Das zeigt die Studie. Aber du hast auch recht, ich meine, umgekehrt zeigt die Studie eben leider auch, dass das andere intuitiv ist, ne? Und scheinbar viele auch strategische Denkerinnen in den Unternehmen sich leider eher von ihrer ersten Intuition leiten lassen, ne? Umgekehrt gibt es, ja, zeigt unsere Studie, dass das eigentlich der andere Weg der richtige wäre. Und ich glaube, es gibt auch gute Beispiele dafür, ne? Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich viel davon berichten können. Und ich meine, also wie gesagt, wir sprechen ja auch viel mit Unternehmen. Und also ich kann jetzt keine Unternehmensnamen nennen, aber wir haben jetzt zum Beispiel hier im Rahmen einer anderen Studie mit vielen Unternehmen gesprochen über ihre Innovationskultur und auch da nochmal die Frage gestellt, wie seid ihr mit Corona umgegangen? Was ist da passiert? Und da kommen uns gerade die Unternehmen als erfolgreich heute entgegen, die uns zum Beispiel Geschichten erzählen, dass die bewusst in der Corona-Zeit in Innovation investiert haben. Ne? Also ganz, ganz konkret, wie gesagt, ich sage keine Namen, aber Büromöbelhersteller, mit dem wir mal gesprochen haben, der gesagt hat, ja, wir haben tatsächlich, andere haben sozusagen ihre Produktion einfach eingestellt und haben gesagt, okay, wir warten, wie es weitergeht, ne? Und verkaufen danach unsere Büromöbel weiter. Ne? Wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, okay, was bedeutet jetzt Corona für uns als Büromöbelhersteller? Und die haben relativ früh dann, weil sie gesehen haben, der Zug Richtung zum Beispiel Homeoffice, ne, mobiles Arbeiten, der wird auch nach Corona nicht mehr 100% sich zurückdrehen, ne, haben die gesagt, okay, wir investieren jetzt, ne, kontraintuitiv in Innovation, ne, haben sich auch von außen nochmal Leute reingeholt und die stehen jetzt da, sagen sie selber, sehr selbstbewusst, ne, mit einer komplett erneuerten Produktlinie, ne, Büromöbel, die, also ich bin da kein Experte, ne, aber jetzt Büromöbel, die so eher so Richtung Fusion mit Wohnmöbeln gehen, ne, die also dann tatsächlich jetzt den neuen auch Bedürfnissen sowohl von Leuten, die zu Hause arbeiten, als auch von, was nicht, Open Spaces und sowas entsprechende, ne, da stehen die jetzt auf einmal da und sagen, ja, ne, also super, also besser hätte es nicht laufen können für uns. Wir sind aus der Krise stärker rausgekommen, als wir reingegangen sind.
Gibt es denn aus eurer Studie auch weitere Hinweise auf bestimmte Eigenschaften, die diese Unternehmen haben, die sich als besonders innovativ profiliert haben?
Also du meinst jetzt, was ihr Profil angeht. Mhm. Also denn wie gesagt, also wir haben ja bewusst auch, also umgekehrt die klassischen Merkmale, da muss ich fast sagen, eigentlich nicht, weil wir haben ja bewusst auch gesagt, ne, wir gehen mal sozusagen, wir legen dieses System oder dieses Konzept quer zu zum Beispiel den Branchen, ne? Also was man so ein bisschen sieht, ist eben der Unterschied, ne, bei zum Beispiel zwischen Technologieführern eher industriegeprägt, eher noch größere Unternehmen auf der einen Seite, ne, auf der anderen Seite disruptive Innovatoren, eher dienstleistungsorientiert, ein bisschen kleinere Unternehmen. Das ist sowas. Aber wir sehen eben, wie gesagt, diese sehr starke Orientierung dieser Unternehmen Richtung Vernetzung nach extern. Also wie gesagt, das ist auch ganz, das schreiben wir auch ganz groß, ne, also diese Offenheit, ne, also ich glaube, das kann man auch echt nicht oft genug sagen, ne, dass natürlich ein eigenes die eigene Innovationsorganisation, die eigene Innovationskompetenz sehr groß geschrieben werden muss, ne, aber man kann eben nicht alles selber leisten, ne, gerade jetzt in der Zeit, das müssen wir ja auch noch sagen, ne, also wir befinden uns ja auch in der Phase, in der Innovation auch immer anspruchsvoller wird, ne, man immer mehr Expertise braucht, ne, und vieles eigentlich auch nur irgendwie in Zusammenarbeit, also kollaborativ entstehen kann, ne? Und da sollte eigentlich kein Unternehmen sich verschließen und denken, dass Innovation nur aus sich selbst herausgeht. Und also jetzt kurze Antwort auf deine Frage, ne? Also das ist das eine Element, ne? Das unterscheidet die High Performer wirklich von den anderen, dass sie sehr stark auf externe Vernetzung setzen und wirklich, also externe Vernetzung heißt da nicht Kunden und nicht oder nicht nur Kunden und Zulieferer, sondern echt auch andere Größen. Sie setzen aber eben auch sehr stark, das ist bei den Technologieführern gut zu sehen, eben auf die betriebsinterne Innovationsorganisation. Und was auch sehr stark zu sehen ist, also das hängt ein Stück weit mit der Organisation zusammen, aber geht nochmal stärker wirklich auf die Menschen, also Innovationskompetenz. Das heißt, was wir also jetzt auch interessant und wirklich gut fanden, war, also dass scheinbar diese innovationsstarken Unternehmen sehr viel stärker wirklich in ihre Leute investieren. Also wirklich die Innovationskompetenz ihrer Belegschaft gezielt durch Aus- und Fortbildung fördern. Und nicht nur das, sondern eben auch zunehmend, also das trifft natürlich jetzt vor allem auf die kooperativen und die disruptiven Innovatoren zu, aber auch zunehmend scheinbar eine sehr offene interne Kultur, also offen im Sinne von aufbauen, also im Sinne von jeder darf auch sozusagen sich am Innovationsprozess beteiligen, ne, und sagen, hier ist, ne, auch wenn ich am Band stehe, ne, meine Idee für eine Prozessinnovation. Und das wird positiv aufgegriffen. Ne? Also Innovation wird in diesen, bei diesen High-Performern immer stärker so als wirklich als Gemeinschaftsaufgabe verstanden, ne? Und weniger so als abgekapseltes Ding, was irgendeine Forschungs- und Entwicklungsabteilung oder die strategische Führungsebene, ne? Die Eigentümer, GeschäftsführerInnen machen. Ne? Also das sieht man in der Studie.
Bei der Beschreibung der Eigenschaften, da sind wir schon sehr, sehr nah dran an den Handlungsempfehlungen, die ihr in eurer Studie sehr, sehr gut aussprecht. Bevor wir vielleicht darauf kommen, will ich noch mal eine Ausfahrt nehmen, und das ist die zum Thema Nachhaltigkeit. Denn hier steckt ja viel Positives auch drin. Habt ihr, und das wäre meine erste Frage, das Thema Nachhaltigkeit in der 22er-Studie additiv zu der 19er-Studie erstmalig mit eingebaut, oder war das auch schon in der 19er-Studie mit drin?
Nee, das ist tatsächlich additiv jetzt in der neuen Studie von uns so gemacht worden. Wir hatten die erste Studie, haben wir sozusagen grundsätzlich aufgesetzt. Da war wirklich, stand komplett im Fokus die Innovationstätigkeit an und für sich. Und wir haben jetzt aber gesagt, habe ich ja eingangs auch erzählt, ne, für uns spielt das Thema Nachhaltigkeit jetzt auch eine sehr große Rolle, weil wir sagen, dass da auch die, also sowohl die einzelnen Unternehmen als auch die Volkswirtschaft als Ganze, die Gesellschaft als Ganze, keine Überlebenschance hat perspektivisch, wenn wir da nicht echt in die Gänge kommen und uns Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Und da haben wir tatsächlich jetzt bei der neuen Studie gesagt, das holen wir bewusst nochmal mit rein.
Denn aus diesem Cluster der Nachhaltigkeit habt ihr eine Frage gestellt, und die heißt wörtlich: Nutzt Ihr Unternehmen gezielt Innovationen, um ökologisch nachhaltig in folgenden Bereichen zu wirtschaften? Und habt ihr abgefragt, ob sie verstärkt Prozessinnovation machen, Produktinnovation, Geschäftsmodellinnovation. Und da ist tatsächlich auch herausgekommen, dass die innovationsstarken Milieus, Technologieführer, disruptive Innovatoren, dass sie ganz, ganz stark und das auch im Vergleich signifikant mehr als zu den innovationsfernen Milieus in diesen Bereichen tätig sind, also im ökologisch nachhaltigen Bereich. Gibt es da eine Erklärung für? Ist das ein Wachstumsmarkt oder ist das tatsächlich die Verantwortung moralisch, die die Unternehmen dahin treibt? Das würde ich gerne noch mal so ein Stück weit von dir erfahren wollen.
Also bevor ich darauf antworte, also noch mal was, du hast es sehr gut dargestellt, Sebastian, aber was uns auch noch mal aufgefallen ist, was wir sehr spannend fanden, wirklich, wir haben da ja auch noch mal bewusst gefragt, welche Art von Innovation macht ihr auf diesem Nachhaltigkeitsfeld besonders stark? Ne? Und in allen drei Kategorien, also da haben wir nach drei Kategorien gefragt, Prozessinnovation, Produktinnovation und Geschäftsmodellinnovation. In allen drei sind diese innovationsstarken Milieus sehr, sehr stark, ne? Also machen viele Innovationen, Nachhaltigkeitsinnovationen. Besonders stark sind sie aber im Vergleich zu den anderen, da ist der Abstand sehr stark, ist bei den Geschäftsmodellinnovationen. Ne? Und da hatten wir den Eindruck, da haben wir wirklich gesagt, das ist gut, also das finden wir super, weil wir da den Eindruck haben, okay, denn bei den, gerade in der Industrie geht es ja auch um die Befragung des eigenen Geschäftsmodells. Ne? Also ist dieses grundlegende Geschäftsmodell, ich produziere jedes Jahr mehr von diesem Industrieprodukt, was ich da mache, ne? Was CO2 im Produktionsprozess, im Nutzungsprozess verursacht, was Material frisst und so weiter, ne? Ist dieses Geschäftsmodell, ich produziere jedes Jahr mehr und verkaufe jedes Jahr mehr, das ist mein Ziel, ist das wirklich sozusagen zukunftsgerichtet, ne? Und wird das noch funktionieren in 10 oder 15 Jahren? Da haben wir den Eindruck, das wird eben zumindest bei diesen stark innovativen Unternehmen mittlerweile sehr stark in den Blick genommen. Ne? Also die befragen tatsächlich scheinbar viel stärker als die anderen Milieus ihr eigenes Geschäftsmodell darauf, ob es sozusagen nachhaltig ist, und versuchen wirklich da in dieser Richtung innovativ zu sein. Woher das kommt, können wir auch nicht 100% beantworten, weil wir auch da leider nicht die Warum-Frage gestellt haben. Ne? Erzählt uns, warum das so ist. Unsere Vermutung ist tatsächlich, dass diese innovativen Milieus sehr viel, vielleicht auch wegen ihrer Offenheit, ne, darüber haben wir jetzt schon gesprochen, ihrer Offenheit nach außen hin sehr viel sensibler sind, also im positiven Sinne sensibler und oder sensitiver sind, sehen, wohin der gesellschaftliche, vielleicht auch ein Stück weit der politische Trend, ne, aber vor allem der gesellschaftliche Trend geht, ne, und dann auch vorausschauender agieren. Also das ist ja dann, ne? Also geht ja einher mit sozusagen Innovationsorientierung, ne? Dass die sagen, okay, uns interessiert eben nicht Innovation jetzt im Zeithorizont und Inkrementen, im kurzen Zeithorizont und inkrementell gedacht, sondern uns interessiert wirklich, ob wir überhaupt noch als Unternehmen überlebensfähig sind in 10 oder 15 Jahren. Ne? Und dafür müssen wir uns mit dieser Frage im Kern in die Tiefe beschäftigen und müssen die Frage stellen, ne, was das bedeutet für unsere Produkte, aber vor allem auch für unser ganzes Geschäftsmodell. Ne? Und das scheint eben tatsächlich auch mit dieser stärkeren Innovationsorientierung und Offenheit für Innovation einherzugehen. Ne? Und also das sehen wir durchaus als positiv an. Traurig natürlich dann wieder auf der anderen Seite, dass ja, ne, also gerade diese Milieus dann leider die sind, die ja geschrumpft sind, ne? Und die anderen Milieus, ne, also hier bei den Low-Performern sagen nur 16%, wir befragen unser Geschäftsmodell, ne? Daraufhin, ob's sozusagen nachhaltig ist und versuchen da auch zu innovieren. Und das, ja, das sind aber leider die Milieus, die gewachsen sind. Ne? Also da muss man eben tatsächlich nochmal gucken, ob man nicht auch da vielleicht in den Unternehmen sich doch nochmal die Frage stellt, ob das so zukunftsorientiert ist.
Ja, das ist sicherlich auch möglicherweise ein Resultat aus den verschiedenen Professionalisierungsgraden, die man in Unternehmen jeweils so vorfindet. Das habt ihr ja auch abgefragt, ne? Also wie fit sind die Unternehmen in professioneller Hinsicht auf verschiedene Innovationsmethodiken hin? Also gibt es eine systematische Innovationsstrategie zum Beispiel? Sind die Mitarbeitenden geschult in Innovationsmethoden? Wie elaboriert ist oder wie stark gefördert ist der innerbetriebliche Austausch über verschiedene Abteilung hin, da habt ihr ja eigentlich auch so ein ähnliches Bild gezeichnet, ne, dass man da entsprechend auch eine sehr, sehr große Lücke hat, was eben auch einfach die Skills und Fähigkeiten der Unternehmen angeht, um eben auch solche Themen überhaupt bespielen zu können. Ne? Und das ist ja immer dann auch ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem so ein bisschen, ne, dass quasi innovative Unternehmen sicherlich auch die entsprechenden Mitarbeiterinnen haben, die solche Dinge auch einfordern. Aber andersrum, wenn ein Unternehmen eben auch solche Skills nicht systematisch aufbaut, ist es eben auch sehr schwer, sich dahin zu bewegen, so, ne?
Total, total. Also würde ich dir 100% recht geben. Aber das wäre, ne, also, wenn wir über Handlungsempfehlungen sprechen, natürlich schon eine Handlungsempfehlung, ne? Also da auch bewusst in der strategischen Orientierung. Ich meine, klar, das betrifft natürlich das komplette Unternehmen, ne? Aber also da sich auch irgendwie ehrlich zu machen, ne? Und zu sagen, also, das reicht nicht, ne? Wenn man irgendwie sagt, wir haben hier das Daily Business im Griff, ne? Und dann aber eben nicht für sich und andere zweifelsfrei die Frage beantworten kann, ob das Geschäftsmodell, das man da fährt, überhaupt in 10 Jahren noch trägt. Ne?
Ja, genau. Und das ist ja auch so eine Frage, die eben auch sehr weit in die Zukunft abstrahlt, ne? Und wo es eben auch sehr wichtig ist. Und das ist ja auch so ein Thema für uns hier, ne? Was wir auch ganz stark treiben, eben ein systematisches Umfeldmonitoring zu betreiben und eben auch ein Stück weit in die Zukunft zu schauen, eben um zu antizipieren, ist mein Geschäftsmodell noch zukunftsfähig, ja oder nein? Welche Trends, welche Aspekte muss ich aufgreifen und berücksichtigen, um mich entsprechend zukunftsrobust aufzustellen? Und das ist ja auch so eine der vielen Handlungsempfehlungen, die man auch aus eurer Studie heraus ablesen kann. Das hat uns natürlich auch total gefreut, dass das Thema da auch bei euch mit auf dem Schirm drauf ist, dass eben als eine Handlungsempfehlung auch das Thema Umfeldmonitoring und Zukunftsmanagement, so habt ihr es, glaube ich, genannt, ein Aspekt ist, der für einige Innovationsmilieus besonders relevant sein kann.
Ja, also total. Da sind wir auch von überzeugt, ne? Wir haben ja versucht, das kann man sich auch gerne dann in unserer Online-Studie nochmal angucken. Ich weiß nicht, vielleicht stellt das auch nochmal in die Shownotes, ne? Also wir haben ja diese Kartoffelgrafik auch nochmal genommen und dann versucht, für jedes der Milieus so spezifisch wie möglich so 3 Core-Handlungsempfehlungen aufzusetzen. Ne, und wie gesagt, also ich meine, das war super, dass ihr die Frage nach der Nachhaltigkeit gestellt habt, ne, weil im Grunde so die an der Frage nach der Nachhaltigkeit kann man vielleicht auch so ein bisschen scharf stellen, so die Frage, wie gelingt es dem Unternehmen überhaupt eben das Umfeld, in dem es agiert, richtig wahrzunehmen, ne? Und und wenn man dann sieht, dass diese also einige der Milieus eben tatsächlich da scheinbar Schwierigkeiten haben, ne, überhaupt das wahrzunehmen. Da haben wir gesagt, klar, dann ist sowas wie ein systematisches Umfeld Monitoring eigentlich das Erste, was in Frage kommt, ne? Der erste Schritt, den man irgendwie tun muss, ne? Das haben wir groß geschrieben, vor allem bei den zufälligen Innovatoren und bei den passiven Umsetzern, ne? Um ja wirklich einfach selber ein Gefühl dafür zu bekommen, ne? Ob man da nicht sich in einem Umfeld bewegt, was sich schon längst verändert hat, ne? Und gar nicht mehr sozusagen so angepasst ist oder ne, wo das, wo man sich mit seinem Geschäftsmodell hineindenkt, ne, gar nicht mehr so passgenau ist, wie es vielleicht mal gewesen sein mag, ne?
Genau, also diese milieuspezifischen Handlungsempfehlungen, die sind wirklich augenöffnend, ne, weil man hier auch wieder den Übertrag schafft, wo bin ich als quasi Unternehmen, in welchem Milieu verortet und was kann ich zukünftig besser machen? Da hat es bei mir im Kopf ganz laut geklickt, weil mir sofort intuitiv klar war, ah ja, na tatsächlich, das sind in der Tat die relevanten Punkte. Wenn man dazu drüber schaut, ihr macht auch noch sozusagen milieuübergreifende Ableitungen und da kristallisiert sich auch so ein Metagedanke heraus, den ich insgesamt so ein Stück weit als Öffnung, würde ich es mal bezeichnen. Da steckt zum Beispiel dahin, geht mehr Kooperationen ein mit der Wissenschaft, mit den Startups, auch in dem Umfeldmonitoring, was wir gerade hatten. Ja, ist es ja, setzt die Scheuklappen ab und blickt nach draußen, öffnet euch wieder. Ist das etwas, was ihr so als Metathema identifiziert haben, gibt es daneben noch andere generelle Punkte, wo du sagst, die sind auch vielleicht milieuübergreifend für die entsprechenden Unternehmen relevant?
Ja, also total. Also dieses Vernetzungsthema, da haben wir jetzt schon ein paar Mal sind wir drauf gekommen, ne? Und das ist uns also extrem wichtig, weil wir den Eindruck haben, dass da auch die Unternehmen total viel verlieren, also die Unternehmen, die eben nicht diese Offenheit haben und dass man da extrem viel gewinnen kann, ne? Also selbst in einem Unternehmen, was vielleicht gar nicht von sich aus sagt, ich muss jetzt als Unternehmen, das vielleicht zu den passiven Umsetzern gehört, jetzt in 2 Jahren irgendwie bei den Technologieführern sein. Ich meine, das würde uns ja jetzt auch wieder, muss man ja auch ehrlich sein, überfordern, ne? Wenn jetzt es in Deutschland nur top-innovative Unternehmen gäbe, ne? Dann würde die Volkswirtschaft auch nicht funktionieren, ne? Und gerade deswegen sagen wir aber, muss es eben sozusagen liegt auch viel, ich glaube auch echtes Wertschöpfungspotenzial und Innovationspotenzial eben dann auch, aber perspektivisch Wertschöpfungspotenzial auch in der Kooperation zwischen eben unterschiedlichen Unternehmensformen. Ne? Also da schreiben wir sehr groß, also auch diese Frage nach der Kooperation zwischen Startups und Mittelstand. Also da glauben wir, es ist aktuell in Deutschland echt viel Potenzial, was noch nicht gehoben wird. Ne? Also dass wirklich existierende Mittelständler mit ihrer Erfahrung, ne, mit auch ihrer oft ja dann regionalen Verankerung, die sie haben, die dann aber selber vielleicht auch vielfach sagen, das können wir ja auch, da muss man ja auch ehrlich sein, ne, also Innovation kostet ja auch dann Kraft, ne, kostet Geld, ne, das muss man wollen, dass man da auch Synergien hebt, ne, indem man sagt, Leute, dann guckt doch, ne, vielleicht gibt's bei euch in der Nähe oder auch weiter entfernt, aber inhaltlich nah irgendwelche spannenden Startups, junge Leute, ne, die vielleicht jetzt nicht vom Fleck weg von euch eben angestellt werden wollen, ne, wo aber eben auf einer guten Art der Kooperation irgendwie für beide gemeinsam was Neues, Spannendes entstehen kann, ne? Betrifft aber ähnlich auch die Kooperation, also mit zum Beispiel mit angewandten Hochschulen, ne? Also mit der Wissenschaft oder mit Beratungs, ne? Also mit der ganzen Beratungsszene. Also da haben wir einfach den Eindruck, da könnte viel, viel mehr passieren. Auch zum Beispiel, dass sich hineingeben in regionale Netzwerke, ne? Also bei uns in Ostwestfalen-Lippe gibt's ja einen Cluster, wo wir den Eindruck haben, klar, da sind echt Technologieführer vielfach drin, aber da sind auch wirklich echt mit Nutzen für sich selbst, wenn man jetzt auch mit Unternehmen spricht, kleine Mittelständler reingegangen, als dieser Cluster jetzt UWL gestartet ist hier. Und die sagen heute, das war super für uns. Das hat einen totalen Boost für uns gebracht, uns an vielen Stellen einfach die Augen geöffnet, wie wir uns selber intern verändern können, wie wir unser Geschäftsmodell verändern können. Und hat einfach auch nochmal Kooperationschancen geboten, ne, mit anderen Unternehmen, aber zum Beispiel auch mit den Hochschulen hier, ne? Und da spreche ich echt von kleinen Mittelständlern. Mittelständlern hier, ne, die gesagt haben, wir gehen da rein und lassen uns einfach auf, ne, einmal auf diese diese Lernreise ein, ne? Und das ist also echt ein Punkt, den wir da sehr stark setzen. Und dann haben wir natürlich, also du fragtest, Sebastian, noch nach anderen, also wir haben da viele Punkte, ne, aber ich nehme jetzt nur noch einen raus. Wir haben jetzt, um auch nochmal so diesen Anker zu setzen, also ich meine, euer Podcast richtet sich ja vor allem an Unternehmen. Wir haben ja die Studie auch geschrieben, um so ein bisschen auch die Politik nochmal wachzurütteln, ne? Und da haben wir auch gesagt, also da ist echt nochmal wäre viel, viel, glaube ich, für die Unternehmen zu gewinnen und überhaupt für die Entwicklung auch der Volkswirtschaft, wenn die Politik stärker, zum Beispiel was jetzt so die Innovationspolitik angeht oder auch bestimmte Förderinstrumente, wenn da nochmal stärker eine Sicherheit reingebracht wird, ne, im Sinne von einer Orientierung, ne? Also dass zum Beispiel gesagt wird, wir wollen und müssen Richtung Nachhaltigkeit und wir sagen euch auch, was zum Beispiel die großen Themen sind, die jetzt kommen, ne? Wir wissen klar, eins ist CO2, ne, und so weiter. Das wird jetzt in Anführungszeichen abgehakt, sind auch noch sozusagen Hürden zu nehmen, ne? Ist auch die Innovationskraft der Unternehmen, auch die Investitionskraft der Unternehmen vielfach gefragt, ne? Aber zum Beispiel sagen wir, da sehen wir auch, dass da viele Unternehmen schon auf die Suche gegangen sind. Ein weiteres großes Thema ist zirkuläre Wertschöpfung, ne? Das ist ein Thema, wo die Unternehmen vielfach jetzt experimentieren, aber wo auch viele jetzt uns sagen, Mensch, wir würden da gerne noch Schritte weitergehen, aber da stoßen wir echt zum Beispiel an regulative Grenzen, ne? Und da sagen wir, Scheibenpflaster, das ist dann wieder, ne, Handlungsempfehlung, Pflichtenheft für die Politik, da eine Klarheit zu schaffen und zu sagen, ne, im Sinne so von einer Missionsorientierung, okay, wir haben jetzt vielleicht sogar noch die Chance, dass Deutschland sogar Technologieführer wird in bestimmten zirkulären Bereichen, in zirkulärer Wertschöpfung, in Technologie für das Schließen von bestimmten Materialkreisläufen und so weiter. Und dafür setzen wir jetzt wirklich, also wir sagen das als Politik und dafür setzen wir jetzt zum Beispiel, leiten alles in die Wege, dass zum Beispiel die Regulation passend ist, sodass die Unternehmen da wissen, da können wir investieren, in diesem Feld können wir innovieren, weil da wirklich dann auch Chancen für Wertschöpfung in Zukunft liegen. Ne? Also da also wollte ich nur noch mal sagen, dass auch wir sagen, nicht alles liegt jetzt bei den Unternehmen alleine, ne? Sondern die brauchen natürlich dann eben auch einen vernünftigen Rahmen und eine Hand, also einen Raum, ne, der Handlungssicherheit einfach, ne? Und das sehen wir schon ein Stück weit bei der Politik noch.
Ja, das ist interessant, weil eigentlich alle drei Themen, die du genannt hast, ja, sind ja auch sehr transformativ und für eins Unternehmen jeweils viel zu groß, um sie alleine bewältigen zu können halt, ne? Deshalb ist definitiv dieser Ansatz von Open Innovation oder auch von Clustern, wo sich mehrere Mittelständler vielleicht auch zusammentun, sicherlich auch ein sehr effizienter Weg, was ja heutzutage auch ein ganz wichtiges Argument ist, dass man ressourcenschonend aus Unternehmenssicht unterwegs ist, und da absolut, ja, sehr viele Handlungsperspektiven bietet. Und natürlich auch der politische Rahmen, der muss natürlich auch stimmen und da kann Politik auch viel tun. Das ist ja auch einer eurer Stiftungszwecke, ne? Da entsprechend auch solche Themen deshalb zu spielen, hattest du ja auch eingangs gesagt. Deshalb würde mich mal interessieren, als vorletzte Frage, habt ihr auch wahrgenommen, wie die Ergebnisse eurer Studie rezipiert worden? Habt ihr da Rückmeldungen wahrgenommen oder merkt ihr, dass das zu Diskussionen oder zu Debatten führt, sodass diese Ergebnisse eurer Studie irgendwo auch handlungsinduzierend sein können? Zumindest im politischen Raum vielleicht oder wirtschaftspolitischen Raum?
Noch nicht, vielleicht, ne? Also natürlich strengen wir uns an, dass so eine Studie auch irgendwie wahrgenommen wird. Und wir haben uns total gefreut, als wir die Studie jetzt im Frühsommer veröffentlicht haben, dass die schon von etlichen Medien wahrgenommen worden ist, ne? Also waren auch so große, also Handelsblatt, ne, zum Beispiel hat da einen Bericht drüber geschrieben, ne, da haben wir uns natürlich total gefreut. Ein paar andere Zeitungen haben es auch aufgegriffen und haben da darüber berichtet. Das fanden wir sehr schön. Wir wissen auch, dass in der Wissenschaft einige das jetzt aufgegriffen haben und sich das Konzept angucken, ne, also da vielleicht sogar jetzt nochmal eigene Studien draufsetzen. Das finden wir also echt sehr, 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 spannend und freuen uns darüber. Ob und wie es in der Politik wahrgenommen wird, das weiß ich nicht. Ne? Also da haben wir jetzt mit niemandem gesprochen. Hat jetzt auch, ne? Also ich meine, kann man sich ja jetzt auch nicht so vorstellen, dass da jetzt jemand aus der Politik anruft und super sagt, super, ne? Tolle Studie, machen wir jetzt, jetzt machen wir das alles so. Ne? Muss ja auch nicht sein, ne? Also das wollen wir ja auch nicht. Ne? Also wir sind ja auch da an der Stelle jetzt keine, wir sind jetzt nicht verstehen uns auch jetzt nicht als Lobbyist in eigener Sache oder sowas, ne? Sondern wir sagen, hier ist die empirische Evidenz und wir können dann, ne, das ist das, was wir können, noch so Handlungsempfehlungen eben formulieren oder Optionen, von denen wir meinen, dass sie dann eben angemessen sind. Aber die Politik zum Beispiel jetzt oder auch dann auf der anderen Seite die Unternehmen, ne, die müssen natürlich dann selber sehen, was sie für Schlüsse daraus ziehen und wie sie damit umgehen, ne. Und sicher würden wir uns freuen, wenn das nochmal breiter wahrgenommen wird. Wir haben, wie gesagt, das ja auch als Buch veröffentlicht und vielleicht findet es da dann noch den einen oder anderen Leser oder die eine oder andere Leserin. Was wir jetzt noch überlegen, das kann ich hier schon sozusagen mal in den Raum werfen, aber das haben wir noch nicht. Du hattest, Peter, glaube ich, ein oder zweimal gesagt, Mensch, das ist auch spannend für die Unternehmen, weil ein Unternehmen sich dann auch immer noch mal selber überlegen kann, wo verorte ich mich da, ne? Und wir überlegen gerade tatsächlich, ob wir noch mal sowas wie ein Self-Assessment-Tool oder sowas aufsetzen, ne? Also wirklich so eine Online-Geschichte, wo Unternehmen jetzt nicht mit 30 Fragen, sondern mit ein paar weniger Fragen, aber da sozusagen schnell, ne, so ein Gefühl dafür bekommen können, in welchem Milieu befindet sich eigentlich mein Unternehmen, und dann noch, um dann nochmal schneller vielleicht an so eine Art von Handlungsempfehlungen zu kommen, ne, mit denen dann weitergearbeitet werden kann. Ja, ne? Cool. Das überlegen wir uns gerade, also gehen da eher so in Richtung Unternehmen, ne, ob da was machbar ist, ne? Und auch sinnvoll ist, ne? Aber da sind wir auch noch am Nachdenken, ne? Und schauen, wie wir es so aufsetzen, dass es wirklich auch auf eine Nachfrage trifft, ne, bei den Unternehmen.
Das ist schön, weil das war nämlich so ein Stück weit gerade mein Schlusswort. Das Hausaufgabenheft für jeden von uns, die im Innovationsbereich sind, ist jetzt eigentlich dick gefüllt, ne, in die Studie zu schauen, wo verortet man sich, wo sieht man intern die Baustellen, gleicht das mit der Studie ab, so ein Self-Assessment-Tool setzt ja genau diesen Reflexionsprozess in Gang, weil das Ziel muss ja auch gerade aus Unternehmen oder als Volkswirtschaft ja schon die Orientierung nach rechts oben sein, dass unten immer noch ein Unternehmen nachkommen oder auch wenn die einem wieder zurückfallen, ist klar, aber wir haben ja heute auch nochmal stark herausgearbeitet, welchen Stellenwert Innovation für die Zukunftssicherung des eigenen Unternehmens, für die Zukunftssicherung der Volkswirtschaft und vor allen Dingen für die transformative Herausforderung, gerade im Nachhaltigkeitssinn ist. Du hast uns mit der Studie so viel Lust gemacht. Plant ihr schon die neue Studie? Na, auch wenn die vielleicht noch ein bisschen hin ist, denkt ihr da in Generationen? Setzt ihr das? Wollt ihr das fortsetzen?
Kurze Antwort, ja. Also wir planen noch nicht. Jetzt muss ich nochmal rechnen, es lagen jetzt 3 Jahre zwischen der ersten und der zweiten. Also wir sollten im nächsten Jahr anfangen, darüber nachzudenken und nicht darüber nachzudenken. Also wir planen, also wir haben es vor, ne? Also wir haben es vor, die Studie ein drittes Mal auf jeden Fall durchzuführen. Ja, und es stünde dann so 25 oder so, stünde es dann an.
Schön. Amando, recht herzlichen Dank für die vielen Zahlen, Daten, Fakten, für die große Evidenz heute, um dieses Thema zu sprechen. Für uns war die Studie toll und wir hoffen, dass sie auch weitergeführt wird. Vielen herzlichen Dank für dein Wissen und deine Zeit.
Euch beiden ganz herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, uns auch auf jeden Fall. War sehr erkenntnisreich.
Amano, wenn jemand mit dir, der Hörenden, in Kontakt treten will, wie erreicht man dich, auf welchem Kanal am besten?
Also per Mail ginge oder per LinkedIn.
Super. Die Kontaktdaten von Amando findet ihr auch beide unten in den Shownotes. Und damit sind wir schon am Ende der Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das hilft uns dann immer sehr, den Podcast sichtbarer zu machen. Wenn ihr Gästewünsche oder Verbesserungen, Feedback habt, scheut nicht, schreibt an podcast@trendone.com, Peter. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Wann ist es und wer wird zu Gast sein?
Genau, das ist dann der Donnerstag, der 23. November. Und dann erscheint Folge 99 mit Sandro Megerle zu den Trends 2024.
Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.